Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Gott tut Wunder. Beeindruckend. Vielen Dank für das spontane Zeugnis. Vielen Dank auch an die Band für die tolle Darbietung, für das tolle Lied, wo das einfach so richtig ausgedrückt hat. Und mir ist gerade einfach so bewusst geworden, Gott tut Wunder, ja. Das kann natürlich so eine Heilung sein, ja, ist natürlich spektakulär, das ist toll. Aber mir ist auch so aufgefallen, ein Wunder ist es tatsächlich auch, wenn wir irgendwo Gottes Wort aufschlagen und irgendwo Gott zu uns spricht, ja. Und von daher möchte ich jetzt einfach noch beten, einfach für jetzt die Predigt, einfach, dass Gott uns anspricht, denn manchmal schlage ich das Wort auf und ich schlage es danach zu und ich weiß gar nicht, was ich gelesen habe, ja. Und von daher kommt es heute Morgen einfach nur auf eine einzige Person an und es ist Gott selbst, der tatsächlich zu uns sprechen möchte. Vater, ich danke dir einfach für diese wunderbare Gemeinde und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du einen Plan hast für jeden Einzelnen. Ich danke dir für die Wunder, die du einfach in unserem Leben tust, Herr, die, wo wir sehen, aber auch die, wo wir nicht sehen, Herr. Und ich danke dir jetzt, dass wir heute Morgen hier in deinem Wort lesen dürfen und du siehst einfach, dass wir angewiesen darauf sind, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herz berührst, Herr, und dass wir hier rausgehen, anders als wir hergekommen sind. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, segne du einfach jetzt uns und unsere Herzen. Amen. Ja, wir können gleich die erste Folie auflegen. Ihr habt schon gesehen, das Thema heißt Gott ist anders. Ich habe euch zwei Hauptpersonen mitgebracht. Um die geht es heute im Gottesdienst. Es ist natürlich Jesus, ganz klar, aber bitte die nächste Folie gleich mal. Genau, und zwar, ich habe euch mitgebracht, einen, das ist relativ leicht zu erkennen, einen Ford Ranger, um den geht es heute, ja, mein Pickup-Truck. Ja. Und die andere Person ist ein Ticken schwieriger, also ich sag mal so, es ist nicht Sean Connery. Hat irgendjemand eine Idee, wer es sein könnte? Das ist ein Schriftsteller, relativ bekannt, ich würde mal fast unterstellen, dass die meisten ihn kennen. Aber bei Schriftstellern ist es ja so, dass man meistens nur ihre Werke im Kopf hat. Von daher, Stephen King? Nein, heute nicht Stephen King. Bitte? Nee, auch nicht. Ich löse auf, kein Mensch wird ihn erkennen, ich hätte ihn auch nicht erkannt. Es ist Michael Ende. Michael Ende ist ein Jugend- oder Kinderbuchautor eigentlich vornehmlich gewesen, er ist sogar schon tot. Er hat geschrieben Jim Knopf zum Beispiel, das werden wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Ja, wie auch immer, was der mit unserem heutigen Thema zu tun hat, löse ich jetzt mal noch nicht auf. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ja, Gott ist anders. Du fragst dich wahrscheinlich, okay, das ist ein bisschen nichtssagend, oder? Gott ist anders als was? Gott ist anders, als ich ihn mir vorstelle. Gott ist anders als was auch immer jemand anderes über ihn sagt. Gott ist anders wie das, was ich in der Bibel lese. Ich schon. Vielleicht größer, als ich denke, ist ja kleiner womöglich, als ich denke. Gott ist anders. Ich habe den Titel ganz bewusst, also eigentlich habe ich ihn bewusst genommen, weil ich ein Lied gehört habe, das so hieß, ja, und ich fand es ziemlich cool. Aber ich finde, Gott ist anders. Ja? Da kann jeder ein bisschen was reininterpretieren. Und darum geht es heute Morgen auch. Es geht darum, wer ist dein Gott? Ja? Wer ist Gott überhaupt? Und vor allem, was habe ich für ein Bild von Gott? Und was hast du für ein Bild von Gott? Ich kann die Frage für dich nicht beantworten. Ja. Du musst dir überlegen, oder du darfst dich vielleicht heute Morgen irgendwo von Gott hinterfragen lassen, was hast du für ein Bild von Gott? Wer ist dein Gott? Ich kann das für dich nicht beantworten. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann euch in gewisser Weise auf eine Reise mitnehmen, in mein Herz sozusagen. Und eventuell hast du ja ähnliche Vorstellungen oder ähnliche, sagen wir mal, Problemchen nenne ich das jetzt mal, wenn du über Gott nachdenkst. Von daher, nimm das Thema einfach für dich, um dich selbst damit zu hinterfragen. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Auto. Mein altes ist quasi kaputt. Und ich habe mir gesagt, bisher habe ich immer eine Vernunftentscheidung beim Auto getroffen. Bisher habe ich immer das gekauft, was irgendwo sinnvoll ist. Jetzt möchte ich mal ein Auto haben, was mir Spaß macht. Ja? Ein Auto nicht für die Stadt, sondern fürs Abenteuer. Und deshalb, nächstes Bild. Ihr könnt es euch vorstellen, genau eine der Hauptpersonen heute Morgen. Dieser Ford Ranger hat es mir angetan. Ich habe gedacht, so ein Auto hätte ich tatsächlich schon immer mal gern gehabt. Ja? Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du dieses Bild siehst in Kombination mit mir. Vielleicht denkst du, Midlife-Crisis, klar. Oder du denkst vielleicht, die Jüngeren denken vielleicht auch, oh mein Gott, die Umwelt, ja, wie kannst du nur, so eine Unverschämtheit, ist doch völlig Quatsch. Oder dir geht es tatsächlich vielleicht ein bisschen wie mir, vielleicht wenn du ein Mann bist und du denkst, boah, ja cool, kann ich voll mit, ja, super Auto, hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich habe mir gedacht, sowas möchte ich mir tatsächlich irgendwo gönnen, in Anführungszeichen. Ja. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, nee, sagen wir mal, Vernunft zum Trotz, ich mache mal eine Probefahrt. Habe ich dann auch gemacht und es war tatsächlich cool. Ja. Bin da quasi durch den Wald gefahren und es hat einfach, das fühlt sich an wie im LKW. Ja. Hammer. Coole Sache. Ja. Weiß nicht, ob du schon mal in sowas gefahren bist. Du hast das Gefühl, du könntest über alle anderen Autos drüber fahren. Ja. Also cool, cool, cool. Ganz genau, das ist natürlich, kommen wir gleich dazu. Ja. Ich bin Probe gefahren und habe es abgestellt und habe gedacht, ja, will ich haben, ist toll. Bin heimgekommen, habe angefangen mit Leuten zu reden und vor allem habe ich angefangen mit mir selber zu reden. Und ich weiß nicht, ob du solche Entscheidungen kennst, wo du vielleicht manchmal von dir selber überrascht bist, ja, dass du dir sowas, dass du sowas machen willst. Da kommen sofort, kaum kommst du zur Ruhe, da kommen so die ganz dicken Abers. Ja. Aber ist es wirklich sinnvoll? Brauchst du so ein Auto wirklich? Ist es nicht zu teuer? Brauchst du es wirklich? Du erlegst ja eh nichts, also von daher, warum brauchst du so ein Auto im Revier, ja? Die ganzen Straßen bei mir im Revier sind sowieso, komme ich auch mit dem Golf hin, ja? Also so diese typischen rationalen Gedanken, die dir sagen, ist das wirklich sinnvoll, brauchst du das wirklich? Geh doch lieber auf Nummer sicher, spar dein Geld für schlechtere Zeiten, investier vielleicht lieber in eine Riesterrente oder irgendwie sowas. Und vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit Gott zu tun? Ich glaube, dass es tatsächlich, dass wir manchmal, also beim Autokauf ist es vielleicht gar nicht so schlecht, manchmal mit logischem Sachverstand an die Sache ranzugehen, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir, wenn wir an Gott denken, wenn wir die Bibel lesen, dass wir tatsächlich, und vor allem, wenn wir es dann auf unser Leben anwenden wollen, dass wir dann auch diese Brille aufhaben, diese logische Brille, diese rationale Brille, diese Brille, die sofort, nachdem sie was gelesen hat, hinterfragt. Ja? Kann das wirklich sein? Und von daher, ich komme später nochmal darauf zurück, ja, warum dieses Thema Autokauf, warum mir das in Bezug auf dieses Thema so wichtig geworden ist. Aber das waren so die, einfach so mal als Vorgedanke. Ja? Wir gehen manchmal sehr rational denkend ran, wenn wir irgendwo die Bibel lesen. Ähnlich wie diesen Autokauf. Und mir ist schon eine Geschichte eingefallen, da kommt genau dieses Problem mehr oder weniger zum Tragen. Ein paar Takte vorher, es geht um das Volk Israel, um die Juden und es geht um eine Geschichte, die noch eigentlich ganz am Anfang in der Bibel steht, im 4. Buch Mose. Da ist es so, dass Gott die Israeliten nach Jahrhunderte langer Sklaverei in Ägypten, aus Ägypten herausgeführt hat. Und er hat es nicht einfach getan, indem die Ägypter gesagt haben, ja, natürlich, haut ab, ist super, ihr dürft da, wir lassen euch frei, sondern das war ein Riesenkampf, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Gott hat da unglaubliche Wunder auch getan, dass die Israelis, dass die Juden freigekommen sind. Und die Juden haben Wunder erlebt, dass sie durch das Meer gegangen sind. Das Meer hat sich geteilt und sie haben gesehen, Gott ist tatsächlich viel größer als meine Vorstellung. Gott ist völlig anders wie das, was ich vielleicht, was ich normalerweise irgendwo von ihm erwarten würde. Und nichts, keine, was weiß ich, Militärmacht, kein Pharao kann diesen Gott aufhalten. Und sie haben auch gesehen, Gott steht zu seinen Versprechen. Ja. Gott hat damals dem Abraham gesagt, von wegen ich möchte dich zu einem großen Volk machen und ich möchte dich in ein Land bringen, wo ihr Heimat finden könnt. Und wir können da auch sehen, einfach ja, Gott steht zu diesen Versprechen, die er seinem Volk gemacht hat, und das haben die Israelis auch gesehen. Es hat ein paar hundert Jahre gedauert, aber dann kommt tatsächlich Gott an diesen Punkt, wo er sagt, jetzt ist die Zeit reif für die Erfüllung meiner Verheißung an dich. Und das Schöne ist, sie sind dann eben durch diese Wunder ausgezogen und irgendwann, sie bekommen dann noch das Gesetz und so weiter, stehen sie tatsächlich vor den Toren dieses Landes. Und jetzt hat man, denkt man, wenn man das so liest, hat sich, erfüllt sich all das, was Gott seinem Volk versprochen hat. Er hat ihnen ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fließen. Ja, symbolisch natürlich dafür, dass es ein gutes Land ist, weil ein Volk braucht ein gutes Land. Und das Wichtige oder was uns dabei wichtig werden sollte, ist, Gott hat uns auch vieles versprochen. Er hat uns vielleicht nicht unbedingt ein Land im physischen Sinne versprochen, ja. Wir haben ja schon eine Heimat hier, aber er hat uns etwas versprochen, was noch viel, viel größer ist. Er hat uns versprochen, zum Beispiel, eins von ganz vielen seiner Versprechen ist, dass er uns Erfüllung geben will. Ich habe euch da einen Vers mitgebracht, den lese ich mal ganz kurz vor. Das ist was, was mich ganz besonders anspricht, wonach ich mich unglaublich sehne. Und da hat er gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und das ist für mich ein Versprechen. Ein Versprechen, das Gott mir gibt, indem er mir sagt, ich bin die Erfüllung all deiner Träume. Ich kann dir tatsächlich in deinem Herzen das geben, wonach du dich wirklich sehnst. Das ist was, was er mir versprochen hat. Ja. Es gibt noch ganz arg viele andere Zusagen. Ihr könnt euch ja mal darüber austauschen, was verspricht Gott mir denn eigentlich alles? Und wenn wir das dann lesen, den Auszug aus Ägypten, dann dürfen wir daran denken, diese Versprochen, die er dem Volk gegeben hat, die hat er eingehalten. Und die Versprechen, die er mir gibt, die wird er auch einhalten. Und so ist es dann tatsächlich, dass dieses Volk quasi jetzt vor ihrem, sagen wir mal, vor der Erfüllung ihrer Versprechen steht. Und da steigen wir jetzt ein mit unserem heutigen Vers oder mit unserem heutigen Text. Nämlich so ein Land, das nimmt sich natürlich nicht von alleine ein. Und da ist es natürlich sinnvoll, man bereitet sich vor, da ist es sinnvoll, man schickt ein paar Kundschafter aus. Und diese Kundschafter sind 40 Tage in diesem Land und sie kommen zurück und wir lesen dann, dass sie Folgendes berichten. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließt in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen in der Mittelmeerküste, an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Ja, weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du jetzt Teil von diesem Volk gewesen wärst. Da hat Gott dir Tolles versprochen und dann die große Ernüchterung, ja, die große Enttäuschung. Das Land, dieses Versprechen, das Gott gegeben hat, scheint auf einmal wieder unendlich weit weg zu sein. Ja, das scheint irgendwo zu schön, um wahr zu sein. In diesem Land, da wohnen Riesen. Ja, ich meine, ich finde den Bericht auch ziemlich witzig, ja, mit diesen Heuschrecken. Ja, also ich meine, man kann mal definitiv davon ausgehen, dass dieser Bericht ein Ticken übertrieben wurde. Ja. Wahrscheinlich waren sie nicht im Vergleich wie Heuschrecken. Aber genauso, ich glaube tatsächlich, dass dieser Bericht mehr ist als nur ein einfacher Bericht einer, sagen wir mal, eine Schilderung eines geschichtlichen Ereignisses, sondern ich glaube, dass dieser Bericht mehr sein will. Der will ein Bild sein, ja? Der zeigt ein absolut wiederholendes Muster. Gott verspricht was, Gott macht Zusagen, aber es kommen sofort die Abers. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was das vielleicht ein kleines bisschen verdeutlicht. Ja. Zwei Entchen habe ich dabei, ja. Ihr kennt dieses Bild, Engel links, Teufel rechts. Ja. Und ein bisschen ist es bei uns, glaube ich, tatsächlich auch so. Und vor allem ist es bei diesen Juden damals gewesen. Ja. Auf der einen Seite, auf der linken Seite, da steht Gott. Der sagt, der verspricht in seinem Wort Tolles. Der verspricht tatsächlich Erfüllung. Der verspricht, keine Ahnung, was er dir versprochen hat, ja? Aber sofort kommt die Stimme der, in Anführungszeichen, Vernunft, wir wissen, wer es eigentlich ist, ja? Das Teufelchen auf der rechten Schulter, die sagt, oh, das kann doch nicht sein, das ist zu schön, um wahr zu sein. Wunder passieren vielleicht bei anderen, aber bei mir nicht. Meint es Gott wirklich auch gut mit dir, mit mir? Tut er tatsächlich auch heute, wirkt er auch tatsächlich auch heute noch? Und ich kenne dieses Problem unglaublich gut aus meinem Leben. Ja? Ich habe das Gefühl, wow, ich bin beeindruckt irgendwo von Gott. Ich bin ermutigt. Ja? Und dann lasse ich mir genau wie die Israeliten diesen Sieg, den Gott mir eigentlich versprochen hat, sofort wieder rauben. Indem ich quasi diesen Gedanken mehr oder weniger mehr glaube, die sagen, das kann doch nicht sein. Gott steht nicht zu seinen Zusagen. Gott wirkt heute nicht mehr. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was in deinem Herzen so diese Abers sind, die vielleicht, die dir die Zweifel einreden, die dir die Hoffnung auch wieder nehmen wollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich nicht nur bei den Israeliten damals so war, sondern dass es auch heute quasi noch so ist, dass der Teufel, der hat nämlich eine unglaubliche Gabe, nenne ich es jetzt mal. Er hat eine Fähigkeit, er ist nämlich der Vater der Lüge. Ja? Und er hat die unglaubliche Fähigkeit zu wissen, wo in deinem Herzen deine Schwachstellen sind. Und er weiß genau, was dich entmutigt. Er weiß genau, wo du zu knacken bist sozusagen. Und deshalb ist es ihm ein leichtes, denkt man manchmal so, uns genau an dieser Schwachstelle irgendwo anzusprechen. Ja. Das Krasse dabei ist, der Teufel hat zwar die Fähigkeit, tolle Lügen zu erzählen, aber was er eigentlich nicht kann, ist, er kann die Wirklichkeit nicht ändern. Er kann tatsächlich Gott auch nicht ändern, aber seine Lügen haben diese Fähigkeit oder das Problem, dass sie manchmal die Probleme viel größer darstellen, als sie eigentlich wirklich sind. Und da ist er spektakulär drin. Und das hat mich an eine Figur erinnert von Michael Ende. Da kommen wir mal kurz auf die nächste Folie dazu. Ist aus dem Kinderbuch entnommen. Es ist auch, ihr müsst es nicht lesen, aber ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Jim Knopf kennt. Es gibt da einen Turtur. Und dieser Turtur, der ist ein Scheinriese. Und als man sieht hier ganz unten links, ist Jim Knopf winzig klein und Sie sehen am Horizont einen Riesen, der größer ist als die größten Berge. Und genau so geht es mir manchmal mit meinen Problemen. Ja? Ich komme mir im Vergleich zu diesen Problemen, ich komme mir im Vergleich zu diesen, ja, was mir so bevorsteht, unglaublich klein vor. Und der Teufel hat die unglaubliche Fähigkeit, die Probleme unermesslich groß erscheinen zu lassen. Und das Besondere bei diesem Scheinriesen ist, umso näher dieser Riese dann auf den Jim-Knopf zukommt, desto kleiner wird er. Und am Schluss ist er sogar kleiner als der Jim-Knopf, als der Lukas selber, also der Lokomotivführer. Und ich fand es ein ziemlich cooles Bild dafür, was der Teufel tun kann und was er nicht tun kann. Er kann die Wirklichkeit, er kann Gott nicht kleiner werden lassen. Er kann Gott auch nicht irgendwo in den Schatten stellen. Er kann Gott nicht die Fähigkeiten rauben. Aber er kann uns unsere Probleme so unermesslich groß erscheinen lassen, dass wir auf einmal vergessen, wer Gott eigentlich ist. Und ich glaube, den Israeliten ging es damals so, dass es der Teufel tatsächlich geschafft hat, ihnen ihre Hoffnung zu nehmen, indem er ihnen ihre Probleme oder die Schwierigkeiten viel größer hat werden lassen, als sie tatsächlich eigentlich sind, wenn man bedenkt, dass Gott an ihrer Seite ist und dass Gott zu seinen Versprechen steht. Ich habe bei meinem Autokauf, habe ich mich letztendlich von meinen rationalen Gedanken führen lassen. Ich habe das Auto nicht gekauft. Ich habe am Montag abgesagt und war danach arbeiten und bin danach im Wald gefahren und habe den ganzen Tag, war ich irgendwo enttäuscht. Ja. Habe irgendwo gedacht, eigentlich wäre es cool gewesen, ich hätte ja gesagt, aber ich konnte irgendwie auch nicht über meinen Schatten drüber springen. Und ich bin dann durch diesen Wald gefahren, habe mit Gott darüber geredet und auf einmal kam mir tatsächlich so ein Bild in den Kopf, ja. Mir kam ein Bild in den Kopf, wie ich quasi durch den Wald fahre, nicht mit dem Fahrrad, sondern mit diesem Pickup. Und man stellt sich das dann, hat dann ein relativ plastisches Bild, ja, da ist das Fenster offen, Wind weht einem durchs Haar und sowas und es ist toll. Und es war mir so, wie wenn auf diesem Pickup Jesus draufstehen würde. Und auf einmal wurde mir klar, oder ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir spricht und sagt, ja, genau so ist es irgendwo auch im geistlichen Leben. Ja. Ich bin tatsächlich so ein Pickup in Anführungszeichen. Ja. Mit mir, ich bin tatsächlich nicht limitiert. Ja. Ich bin nicht durch irgendwelche Sorgen und rationalen Gedanken irgendwo klein zu kriegen. Ich bin nicht sparsam mit meinen Versprechen, sondern ich bin großzügig. Ich bin geradezu verschwenderisch. Ja? Und ich bin nicht, so wie du manchmal denkst, oder in diese kleine Kartonhülse, in die du mich reinpresch, ja, wo du denkst, okay, das Gott kann ja maximal so handeln sozusagen, sondern ich bin tatsächlich wie so ein riesen Pickup, der durch den Wald fährt und sich von nichts aufhalten lässt. Und dieses Bild hat mich unglaublich ermutigt, ja, weil ich gedacht habe, ja, ich glaube, ich muss tatsächlich diesen Pickup kaufen, ja, okay, aber ich muss vor allem mein Bild von Gott überdenken. Dieser Gott, der ist tatsächlich, glaube ich, nochmal in einer ganz anderen Dimension, wie ich mir das eigentlich im Moment vorstelle. Und ich bin heimgekommen und mir ist das nächste Bild quasi in den Kopf gekommen. Ich war unter der Dusche und unsere Dusche hat die unglaublich blöde Eigenschaft, dass sie einen extrem niedrigen Wasserdruck hat. Ja. Ich stehe unter die Dusche drunter, man schaut sich ein und es tröpfelt mehr, als dass es quasi fließt. Und ich wusste sofort, mir ist noch nie passiert, dass er tatsächlich ausgegangen ist. In dem Moment war es tatsächlich so. Sie hat wirklich nur noch getropft, wie hier. Und ich habe gedacht, das kann kein Zufall sein. Und es war mehr als, wie wenn Gott nochmal zu mir sagt, ja genau so ein Bild hast du von mir. Du denkst, ich wäre eine Dusche, die nur tropft. Ich verteile meinen Segen und meine Versprechen und meine Geschenke an dich nur tröpfchenweise. Und als mir das klar geworden ist, kam tatsächlich mehr Wasser. Das nächste Bild, ja, wie wenn Gott mir sagen möchte, guck mal, so bin ich wirklich. Ja. Also so viel Wasser kam bei mir nicht, aber so hat sich's irgendwo auf einmal angefühlt. Das ist Gott. Der tut überschwänglich mehr geben, er möchte überschwänglich mehr geben, wie wir manchmal erbitten oder verstehen können. Und ich war beeindruckt und habe gedacht, wow, ich glaube, ich muss tatsächlich mein Bild von Gott überdenken. Und ich saß dann draußen abends und mir kam das nächste Bild. Ja. Nächstes Bild bitte. Ich habe einen Wein getrunken und er war ungefähr das. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ein Tetrapack-Wein vom Lidl. Ja. Und dieser Tetrapack-Wein, klar, den kann man trinken. Das ist ein Wein, ja, ist okay, ja. Man kann es irgendwo zumindest, man kann es mit Cola mischen zumindest mal, ja. Aber Gott hat gesagt, ich bin nicht dieser Tetrapack-Wein. Aber du denkst oft, dass ich dieser Tetrapack-Wein wäre. In Wirklichkeit aber bin ich, nächste Folie bitte, ich bin ein Chateau de Rothschild, ja. Das ist ein Bordeaux-Weingut. Da kostet allein diese Flasche 6.000 Euro und die kann man nur im Sechserpack kaufen. Und Gott sagt, du begnügst dich mit diesem Tetrapack-Wein. Du denkst, ich bin dieser Tetrapack-Wein. In Wirklichkeit aber bin ich tatsächlich dieser Rothschild-Wein. Und du hast mich offensichtlich noch gar nicht so gefunden, wie ich eigentlich wirklich bin. Und dieses Lied, was mir dann so in den Kopf kam, da ist eine Zeile, die heißt es, hinter dem Wasserhahn ist ein Ozean aus Liebe. Und das fand ich ein ziemlich cooles Bild, ja, weil auch das sowas ist, wo ich manchmal denke, ja, ein Wasserhahn ist das, was ich an Gottes Liebe irgendwo mir vorstellen kann, aber Gottes Liebe dahinter ist so unendlich viel größer, wie ich es mir überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und ein letztes Bild, das mir noch kam, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film erinnert, Ants, oh, schon alt, ja, einer der ersten Animationsfilme, da geht es um eine Ameise, irgendwo in New York offensichtlich, ihr seht, gibt sogar noch das World Trade Center, ein bisschen älter. Aber ich fand dieses Bild ziemlich witzig, ja, weil man sieht diese Ameise und vor diesem, von der Perspektive her sieht sie ja tatsächlich so aus, wie wenn sie irgendwo relevant wäre. Aber unterm Strich ist es eine Ameise und mein Gott, denke ich manchmal, stelle ich mir ungefähr wie diese Ameise vor. Ja, winzig klein, irgendwo unbedeutend und vor allem kann sie mein Leben eigentlich nicht relevant beeinflussen oder verändern. Ja, so ein Bild habe ich tatsächlich manchmal von Gott. Und als mir das klar geworden ist, habe ich gedacht, ist das eigentlich traurig. Ich bin genau wie die Israeliten, die sich quasi von dem Teufel irgendwelche Scheinriesen aufbinden lassen, vorführen lassen. Und ich glaube das. Und das, obwohl mein Gott, und jetzt das letzte Bild, nee, das vorletzte Bild, eigentlich dieser Löwe ist. Dieser Löwe, den habe ich euch schon öfters gezeigt, weil ich ihn so beeindruckend finde aus dem Film Narnia. Das ist ein Bild für Jesus, ja. Und in diesem Film wird er so überzeugend dargestellt, als dieser alles verschlingende, alles besiegende und dem nichts zu groß und zu schwer erscheinende Löwe. Und wenn man dann am Schluss, werden die Kinder, um die es in diesem Film geht, gekrönt zu Königen auch, ja. Und dieser Löwe steht neben ihnen und krönt sie. Und alle diese Fabelwesen, die es da in diesem Film noch gibt, knien sich nieder, aus Respekt vor diesem Löwe. Und da habe ich mir gedacht, dieses Bild von Gott möchte ich mithaben. Dieses Bild möchte ich haben. Gott, der Löwe von Juda, der jedes Problem mit einem Tatzenhieb irgendwo wegwischen kann und der jede Lüge des Teufels auf einmal so klein erscheinen lassen kann, wie sie wirklich ist, nämlich wie bei diesem Scheinriesen. Klar, ein Kopf kleiner als ich, ja, und ich bin schon nicht groß, ja. Und das hat mich sehr ermutigt, ja. Und ich habe gedacht, ja, ich möchte das tatsächlich, dass Gott mein Bild von sich umgestaltet. Das heißt nicht, dass die Einnahme dieses Landes, das Gott dir versprochen hat, dass es ein Selbstläufer ist. Das heißt nicht, dass dein Leben, die Probleme in deinem Leben, ich möchte die überhaupt nicht kleinreden. Ich habe Probleme in meinem Leben, die überfordern mich manchmal wirklich dramatisch. Ja. Du hast es sicher in deinem Leben auch. Du hast sicher auch Dinge, die dich niederdrücken, die dir die Hoffnung rauben. Und objektiv betrachtet sind die vielleicht durchaus relevant. Ja. Ich möchte es überhaupt nicht kleinreden. Ich möchte nicht sagen, dass es einfach nur darum geht, einen möglichst großen Glauben zu haben. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Aber ich möchte uns ermutigen, dass Gott zu bitten, sein Bild von uns zu verändern. Gar nicht mal so sehr die Probleme, sondern das Bild, was wir von ihm haben. Dass uns bewusst wird, ja, das Leben ist manchmal schwierig, manchmal ist das Leben auch nicht fair, in Anführungszeichen. Die Einnahme des Landes, das die Israeliten dann im Buch Josua gemacht haben, hat auch gezeigt, dass Sinn Kämpfe zu kämpfen und die darf man auch nicht kleinreden, das möchte ich ja überhaupt nicht tun. Aber ich möchte uns ermutigen, Gott darum zu bitten, uns zu zeigen, wer er ist. sodass wir vielleicht die Probleme, die wir haben, angehen können mit der Gewissheit, dass dieser Löwe an unserer Seite ist. Und dann ist es nicht mehr so, dass das nächste Bild, bitte, noch das letzte Bild, ja, das heißt ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ja. Aber häufig habe ich so das Gefühl, ich stehe vor der Mauer und ich sage, rein theoretisch kann ich mit meinem Gott über Mauern springen, aber ich springe tatsächlich gar nicht. Und ich möchte aber eigentlich springen. Ich möchte tatsächlich, dass Gott, dieser Gott in der Bibel, der mir so viele Versprechen macht, dass der irgendwie nicht nur ein Fisch auf meinem Auto ist, sondern dass der ein Piranha ist, der mein Leben maximal verändert, einfach weil er unglaublich gewaltig ist, weil er Wunder tun kann und weil er tatsächlich mein Leben, wenn ich morgens mit ihm beginne, irgendwo völlig anders ablaufen lassen kann, wie wenn ich ohne ihn starte. Von daher meine Ermutigung an uns, vor allem an mich selber: Lass dir den Sieg nicht rauben, lass dir vom Teufel keinen Scheinriesen aufbinden. Letzte Folie bitte noch, damit man es nochmal gesehen hat. Ja. Lass dir den Sieg nicht rauben, glaub keinem Scheinriese und vor allem hinterfrage dein Gottesbild und lass Gott dein Gottesbild in deinem Herzen verändern, damit du quasi weißt, dass dein Gott dieser gewaltige Löwe ist und keine Ameise. Amen. Vater, ich möchte dich bitten um dieses Wunder, Herr. Wir sehen dich oft nicht. Wir wissen nichts von deiner Größe. Wir können hier nur mit Vergleichen arbeiten. Aber du bist es, der tatsächlich unser Bild von dir in unserem Herzen verändern kann. Und darum möchte ich dich bitten. Ich möchte dich bitten, dass wir uns nicht entmutigen lassen von den Riesenproblemen in unserem Leben, die uns zumindest mal riesengroß erscheinen, sondern wir möchten uns einfach umgestalten lassen in eine Person, die einfach in diese Welt gestellt ist, aber die weiß, wer an ihrer Seite steht und wer sogar in ihnen lebt, nämlich du. Ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns einfach die Augen öffnet, dass wir sehen, wer mit uns ist und dass wir so in die nächste Woche gehen können. Amen.